Bevor es gleich losgeht, noch eine kleine Werbung. Wie oft isst du eigentlich Meeresfisch, der nicht aus einer Aquakultur stammt? Wenn deine Antwort jetzt lautet, nicht besonders oft, dann solltest du genau aufpassen. Du hast bestimmt schon mal vom Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren gehört und vielleicht auch schon von EPA und DHA, zwei Omega-3-Fettsäuren, die zu einer normalen Herz- und Gehirnfunktion beitragen. Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 Milligramm EPA und DHA ein. Aber da wir in Industrieländern sehr viele Omega-6-haltige Lebensmittel zu uns nehmen, ist es besonders wichtig, auf eine ausreichende Zufuhr von Omega-3 zu achten, um da einfach ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, empfiehlt ein Verhältnis von etwa 5:1, also 5 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3. Tatsächlich liegt aber der Durchschnitt in Deutschland eher bei 10:20. Der Grund dafür ist ziemlich einfach. Wir konsumieren häufig pflanzliche Öle mit hohem Omega-6-Gehalt, zum Beispiel Sonnenblumenöl. Das fällt vielen gar nicht auf, weil diese Öle in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Gleichzeitig essen die meisten zu wenig fetten Fisch, Meeresfrüchte, Lein- und Walnussöl und auch Algenprodukte. Und jetzt wird's spannend. Meeresfische aus Aquakultur bekommen nämlich spezielles Futter. Das bedeutet, sie ernähren sich nicht wie Wildfische von Krill und Kleinfischen, sondern bekommen Futtermischungen. Und wenn diese Futtermischungen nicht reich an Omega-3-Fettsäuren sind, kann der Fisch diese auch nicht aufnehmen. Denn Meeresfisch nimmt Omega-3-Fettsäuren durch seine Ernährung und zwar indirekt Algen auf. Wenn das jetzt alles zu kompliziert für dich klingt, was wir absolut verstehen können, haben wir einen Tipp für dich. Bei Norsan findest du hochwertige Omega-3-Öle entweder aus Fisch oder aus Algen. Damit kannst du ganz einfach die empfohlene Tagesdosis an Omega-3 zu dir nehmen. Und ganz wichtig, darauf achten, es immer zu einer Mahlzeit aufzunehmen, weil dein Fettstoffwechsel angekurbelt sein sollte, damit du die Omega-3-Fettsäuren auch richtig aufnehmen kannst. Mit dem Code EPIFOOD15 bekommst du als Neukunde gleich mal 15% Rabatt. Und gut zu wissen, wenn du ein Dreierpack nimmst, dann sind die immer 10% vergünstigt. Bei www.norsan.de bekommst du auch immer die frischeste Charge. Und jetzt viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge. Jod ist wie der unsichtbare Dirigent unseres Stoffwechsels. Leise, aber unverzichtbar. Und genau deswegen sprechen wir heute über Jod. Es ist ein Spurenelement, das im Körper nur in winzigen Mengen vorkommt, aber eine riesige Wirkung hat. Jod ist entscheidend für die Schilddrüsenfunktion, den Energiestoffwechsel und die Gehirnentwicklung, besonders in der Schwangerschaft und Kindheit. Trotzdem gilt Deutschland erneut als Jodmangelgebiet. Und deshalb wollen wir da wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir haben einen ganz tollen Experten heute mit dabei. Und zwar ist bei uns zu Gast Dr. Klaus-Peter Liesenkötter. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie am Endokrinologikum Berlin. Er zählt zu den führenden Experten, wenn es um Schilddrüse, Hormone und die Bedeutung von Jod in der Entwicklung geht. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Und ich würde mich tatsächlich immer freuen, wenn Sie sich selbst vorstellen.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Wissen zum Thema Jod teilen zu dürfen und begrüße auch alle Zuhörenden, die sich für dieses wichtige Thema interessieren. Wir haben es gesagt, ich bin Kinder- und Jugendarzt und arbeite als Kinderendokrinologe, das heißt Spezialist für Hormonerkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Und ich bin in einem medizinischen Versorgungszentrum, wo wir uns kümmern und in der Sprechstunde sehe ich tagtäglich Kinder und Jugendliche mit Schilddrüsenerkrankung, wo dann die Jodversorgung zwangsläufig immer mit in den diagnostischen und therapeutischen Überlegungen mit einfließt. Also mit dem Thema Jod bin ich aber schon über 30 Jahre eng verbunden. Anfang der 1990er Jahre begann das im Rahmen meiner Doktorarbeit tatsächlich. Das Thema war Jodprophylaxe während der Schwangerschaft und ihre Auswirkungen auf die Schilddrüse von Mutter und ihr Neugeborenes. Und das Thema war in der Embryonaltoxikologie angesiedelt und wir wollten herausfinden, welchen guten Effekt die Jodsubstitution in dieser sensiblen frühen Lebenssituation für die Schilddrüsenfunktion von Mutter und Kind hat. Aber genauso hatten wir auch den Auftrag zu erkunden, ob die Jodprophylaxe auch negative Folgen mit sich bringt. Bei meiner Arbeit war da so der Fokus, inwieweit Jod auch autoimmune Effekte auslösen kann. Ich denke, in den folgenden Minuten werden wir ein paar Antworten auf diese Fragen finden und ich will da jetzt nichts vorwegnehmen. Aber ich möchte neben meiner täglichen kinderendokrinologischen Sprechstunde noch beschreiben, dass ich auch bezogen auf die Jodversorgung der Bevölkerung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten mehrfach die Chance hatte, so ein bisschen an epidemiologischen Studien teilzuhaben. Als wichtigstes ist da die KIK-Studie des Robert-Koch-Instituts zu benennen, wo ich die Untersuchung zur Schilddrüsengesundheit bei Kindern und Jugendlichen begleiten durfte. Und die Daten gerade dieser Erhebung im Sinne eines Jodmonitorings spielen für die Beurteilung der Jodversorgung in Deutschland eine elementare Rolle. Und vielleicht darf ich in dem Verlauf des Gesprächs hier auch einige Zahlen aus dieser wichtigen Quelle ansprechen. Aber vorher möchte ich noch den Arbeitskreis Jodmangel auch nennen, wo ich seit einigen Jahren engagiert bin. Seit seiner Gründung 1984 setzt sich dieser gemeinnützige Verein für die Verbesserung der Jodversorgung in Deutschland ein. Und zusammen mit Wissenschaftlerinnen aus der inneren Medizin, aus der Endokrinologie, aus der Frauenheilkunde, der Kinder- und Jugendmedizin, aber auch Kolleginnen aus Disziplinen wie Epidemiologie, Agrarwissenschaft, Ernährungswissenschaft, Kinderernährung, Lebensmittelforschung, Pharmakologie und Toxikologie, also ein breites Spektrum. Wir arbeiten da zusammen interdisziplinär mit dem Ziel, das Gesundheitsbewusstsein zum Thema Jod zu fördern und Maßnahmen und nachhaltige Lösungsansätze zur Verbesserung der Jodversorgung in Deutschland zu unterstützen. Und da freue ich mich natürlich auch, dass ich mit diesem Thema in diesem Podcast nun positiv konnotiert bei Epifood im Rahmen von Gesundheit und Genuss eigentlich das Thema setzen darf. Und für den Genuss oder den besseren Geschmack wird Salz sicherlich Thema sein. Und der Schwerpunkt liegt aber natürlich auf den gesundheitlichen Aspekten von Jod.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Arbeitskreis klasse, denn der hat uns ja auch connected.
Ja, schön, freut mich.
Ja gut, dann würde ich jetzt aber auch gleich mal einsteigen. Warum spielt Jod denn so eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit und welche Prozesse in unserem Körper sind denn davon abhängig?
Ja, also schon vor Beginn oder ab Beginn des Lebens, ab der Empfängnis bis ins hohe Alter hat das Spurenelement Jod eine essentielle Rolle bei uns Menschen und auch bei allen anderen Säugetieren. Jod ist nämlich zentraler Bestandteil der Schilddrüsenhormone. Tetrajodtyronin oder auch Thyroxin genannt, beziehungsweise T4 oft abgekürzt, beziehungsweise Trijodtyronin, das T3. Und diese Zahlen bezeichnen jeweils die Anzahl der Jodmoleküle im Schilddrüsenhormon. Jod wird über die Nahrung aufgenommen und auf dem Blutweg dann zur Schilddrüse transportiert, wo es aktiv in die Schilddrüsenzelle gepumpt wird, wenn man das mal so bildlich beschreiben darf, also angereichert wird, weil es dort dann zur Schilddrüsenhormonbildung benötigt wird. Und die Schilddrüse wiederum gibt dann sehr fein geregelt und unserem Bedarf entsprechend das Schilddrüsenhormon ins Blut, damit es in den unterschiedlichen Organen und Geweben, wo es benötigt wird, aktiv werden kann. Und dabei sind die Schilddrüsenhormone für eine Vielzahl von Stoffwechselvorgängen und Regulationsprozessen in unserem Körper verantwortlich. Zum Beispiel für einen optimalen Schwangerschaftsverlauf, für die fetale und kindliche Gehirnentwicklung, für ein normales kindliches Wachstum, für die Knochenbildung. Und vor allem spielen sie eine große Rolle in unserem Energiestoffwechsel, also bei der Verbrennung von Zucker bzw. Fetten zur Energiegewinnung, Kraftentwicklung und Regulation, zum Beispiel der Körpertemperatur, um so einen Eindruck von den Funktionen zu skizzieren.
Ich sage auch immer, der Körper ist wie so ein Zahnrad, wie so ein Uhrwerk. Wenn also ein Rädchen nicht funktioniert, dann hat es komplett Auswirkungen auf das ganze System. Und gerade, ich finde Schilddrüse so spannend, weil es ja dann doch ein kleines Organ ist, sondern trotzdem so einen Einfluss hat auf alles im Körper. Jetzt wissen wir ja auf jeden Fall, Jodmangel hat definitiv Auswirkungen, aber kann dann auch ein zu viel schaden?
Ja, beides muss man so ein bisschen ausholen. Symptome des Jodmangels lassen sich nach den eben beschriebenen Funktionen des Schilddrüsenhormons natürlich dann ableiten. Man kann sich vorstellen, dass Folgen von Jodmangel dazu führen, dass unzureichend Schilddrüsenhormon gebildet wird. Und wenn man dann in eine Schilddrüsenhormonunterversorgung kommt und das ganz früh in der Fetalzeit ist, kann das zu körperlichen und Gehirnentwicklungs-, also neuronalen Entwicklungsstörungen führen. Und eine Schilddrüsenfunktion geht typischerweise mit kognitiven Hirnleistungseinschränkungen einher. Das kennen wir sogar tatsächlich auch, wenn wir das jetzt im Alter erleben. Und auch feinmotorische Fähigkeiten werden beeinträchtigt. Und wenn man es jetzt pauschaliert auf den Energiestoffwechsel bezieht, muss man beschreiben, dass bei relevanten Jodmangel es zum allgemeinen Energie- und Antriebsmangel kommt. Also man friert leicht, ist träge, leidet unter Konzentrationsstörungen, hat eine träge Verdauung als Anzeichen des veränderten Stoffwechsels, ist müde, schläft viel. Die Schilddrüse selber versucht zunächst alles dran zu setzen, den Jodmangel auszugleichen und versucht jedes Jodmolekül im Körper wieder zu benutzen und zum Schilddrüsenhormonsynthese zu gebrauchen. Und dabei wird sie dann augenscheinlich größer, was wir als Kropfbildung kennen oder auch sehen. Medizinisch heißt das Struma-Bildung. Und oft sehen wir dann, wenn so eine Schilddrüse längerfristig vergrößert ist im Jodmangel, dass sich auch das Gewebe verändert. Wir sehen knotige Veränderungen, die dann weitere Probleme mit sich bringen. Und bis zum Jahrtausendwechsel, also in den 1900er Jahren, beherrschten auch Kropf und Knoten das Thema in unserer Schilddrüsengesundheit als Folgen des Jodmangels. Das wäre jetzt zu wenig, wenn wir zu wenig Jod haben. Das Risiko einer Überversorgung mit Jod über die Lebensmittel als solches ist eigentlich gering. Der Jodgehalt im Salz ist in Deutschland streng geregelt. Da ist festgelegt, dass 15 bis 25 Milligramm pro Kilogramm Salz eingemessen werden. Und so ein gehäufter Teelöffel Jodsalz sind dann circa 100 Mikrogramm Jod. Das ist wirklich nicht viel. Auch für Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen, die sind dann manchmal ein bisschen sensibler da und haben auch Sorge, spielt aber auch eigentlich diese normale Jodversorgung, die wir im Alltag haben, keine Rolle. Eine übermäßige Jodversorgung kann aber zum Beispiel durch Seesalat, Algen kommen, weil da so der Jodgehalt nicht deklariert ist, nicht angegeben ist und wir wissen nicht, wo sie herstammen und da kann teilweise dann ein Vielfaches von Jod drin sein. Oder wenn Leute dann auch Algen als Nahrungsergänzungsmittel einsetzen, ist das nicht ganz ungefährlich, weil wir da teilweise eine exzessive Jodzufuhr haben.
Das ist auch ganz interessant, weil Sie es gerade nennen, wenn man Sushi macht und diese Nori-Blätter kauft, bei manchen steht unten ganz klein, dass übermäßiger Verzehr zur Missbildung vom Föten kommen kann. Da dachte ich mir auch, okay, verrückt. Also wenn das draufsteht, würde ich mal ganz stark die Finger davon lassen. In der Schwangerschaft vor allem.
Und vor allen Dingen, wenn Sie jetzt Sushi essen gehen im Restaurant, sehen Sie ja gar nicht, was auf der eingesetzten Nahrungsmittel drauf stand. Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, das sehe ich auch. Prinzipiell hat unsere Schilddrüse erstmal einen eingebauten Schutzmechanismus gegen massive Überflutung. Das nennt man den Wolff-Schaikow-Effekt. Das heißt, zu viel Jod plötzlich aufgenommen, blockiert für kurze Zeit die Schilddrüsenhormonsynthese, bis sich das System wieder neu einreguliert hat. Bei Erwachsenen funktioniert es auch ganz gut, aber gerade bei Kleinkindern und Säuglingen oder auch in der Fetalzeit kann diese Blockade nicht so schnell aufgelöst werden. Und wenn das dann längere Zeit anhält, hat man dann natürlich Folgen der Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Übrigens machen wir uns diesen Effekt manchmal auch therapeutisch zunutze, etwa beim Strahlenunfall im Kernkraftwerk. Sie kennen das vielleicht. Da will man ja verhindern, dass die radioaktiv strahlenden Jodmetabolite, die beim Kernkraftwerksunfall in der Atmosphäre freigesetzt werden, sich in unserem Körper anreichen und davor nämlich gerade in die Schilddrüse gepumpt werden. Und deshalb nimmt man bewusst in solchen Katastrophen spezielle Jodtabletten, die ein Tausendfaches der täglichen Jodzufuhr enthalten, um diesen Effekt zu erzielen. Das ist natürlich ein Szenario, was nicht Alltag ist, aber nicht wünschenswert, genau. Aber das sei nur mal nebenbei angemerkt, weil das finde ich immer ganz interessant. Und dann gibt's noch eine Gefahr von zu viel Jod bei Leuten, die bestimmte Formen von Knoten in der Schilddrüse haben. Weil manchmal gibt es sogenannte autonome Knoten. Das heißt, die Zellen haben sich der Steuerung durch das schilddrüsensteuernde Hormon, das TSH, entzogen und produzieren einfach munter vor sich hin Schilddrüsenhormon. Und wenn man in diesen Zellen plötzlich viel Jod zur Verfügung stellt, dann produzieren die sehr viel Schilddrüsenhormon und dann kann es zu Überfunktion kommen. Und das ist gerade bei älteren Menschen mit kardialen Problemen, ist das nicht ganz ungefährlich. Aber wenn man es jetzt ins Verhältnis setzt, muss man sagen, diese Jod-Überversorgung bedingten Erkrankungen, die ich gerade beschrieben habe, die sind viel, viel seltener als global in der Welt die Jodmangelbedingten Erkrankungen.
Da würde ich jetzt nämlich auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Stimmt das denn, dass Deutschland wieder als Jodmangelgebiet gilt?
Ja, das entspricht leider der Tatsache. Vielleicht darf ich dazu ein paar Zahlen zitieren. Also die Ergebnisse der KIK-Studie, also der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen des Robert-Koch-Instituts von 2017, zeigen, dass die Jodversorgung in Deutschland mangelhaft ist und vor allem, dass sie im Verlauf schlechter wird. Also das Robert-Koch-Institut hat mehrere solche Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten gemacht als Jodmonitoring. Und dafür guckt man immer, um den Versorgungszustand der Bevölkerung zu erheben, bei einer repräsentativen Anzahl von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren, wie die Jodausscheidung im Urin ist. Und das Ergebnis wird dann, dieser Mittelwert in der Bevölkerung, wird dann mit den Empfehlungen der WHO verglichen. Und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt, dass die mittlere Jodausscheidung bei der Mehrheit der Bevölkerung über 100 Mikrogramm pro Liter liegen sollte, nur um mal so eine Zahl kennenzulernen. Und in Deutschland hatten wir bei der letzten Untersuchung 88,8 Mikrogramm pro Liter. Und rund 58% der Kinder lagen unter dem WHO-Grenzwert, was dann als milder Jodmangel eingeschätzt wird. Wenn jetzt noch viel mehr oder der Wert viel niedriger liegt, geht man dann von einem mittleren Jodmangel oder von einem schweren Jodmangel auf. Aber was ich dabei bedenklich finde, ist, dass gegenüber früheren Erhebungen, zum Beispiel von vor 10 Jahren, die Versorgung schlechter geworden ist. Früher waren 42% nur unter diesem WHO-Richtwert von 100 Mikrogramm. Und wenn man das mit den 88 Mikrogramm heute vergleicht, dann muss man eine Verschlechterung von fast 25% beschreiben. Das ist ein Viertel schlechter als vorher. Und wir haben also zunehmend mehr Kinder und repräsentativ übertragen auf die Bevölkerung auch Erwachsene, die ein erhebliches Jodmangelrisiko damit haben.
Das ist total verrückt, beziehungsweise auch sau interessant, weil man ja, also ich gehe jetzt mal von der Social Media Bubble aus, wird ja sehr viel über Zuckerkonsum gesprochen, dass der auch zu Konzentrationsschwäche und so weiter bei Kindern führt. Und ich habe tatsächlich in dem Kontext noch nie drüber nachgedacht, dass ein Jodmangel auch dazu führen kann, dass Kinder sich viel schlechter konzentrieren können in gewissen Altersgruppen oder sich einfach allgemein schwer tun gesundheitlich. Ich kriege das auch in meinem Bekanntenkreis ein bisschen mit. Und da wird hauptsächlich immer darüber gesprochen, ja, das ist der Zucker. Aber gar nicht irgendwie so drüber nachgedacht, könnte da auch noch irgendwie ein Jodmangel dahinter liegen? Oder auch ganz viele andere Sachen natürlich, aber Jod jetzt in dem Bezug finde ich super interessant. Wie konnte es denn jetzt auch dazu kommen, dass wir quasi so eine Abnahme sehen? Und gibt es da auch so eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die da besonders betroffen ist? Konnte man das da auch ein bisschen absehen?
Ja, das kann man ganz klar so beschreiben. Also auch bei den Erwachsenen haben wir natürlich Studien, die zeigen, dass die Jodversorgung schlecht ist. Da gibt es die DEX-Studie, also Gesundheit von Erwachsenen in Deutschland untersucht. Und da muss man sagen, dass über 30% der Bevölkerung und bei Frauen, bei jungen Frauen im gebärfähigen Alter schon über 45% den mittleren Bedarf, den sie haben, nicht decken können über die Nahrung und über ihre Jodquellen. Und wenn man jetzt guckt, woher kommt das Jod, dann muss man natürlich sagen, dass wir typischerweise in Deutschland kein Jod in den Böden haben. Jod ist im Meer typischerweise, aber wir wohnen ja nicht alle am Strand. Und wir können eine Jodversorgung nur sicherstellen, indem wir zum Beispiel über das Salz, das wir bei der Verarbeitung der Nahrungsmittel benutzen, also bei der Herstellung von Backwaren, Fleischwaren, Wurstwaren, entsprechend jodiertes Salz einsetzen. Und ich hatte eben gesagt, alle Säugetiere brauchen Jod. Und deshalb kommt auch ein erheblicher Teil unserer Jodversorgung über die Milchprodukte in unsere Nahrungskette. Dann natürlich die Milchbauern ihren Kühen Jod verfüttern, damit sie effektiv Milch geben. Und so Milch, Käse, Jod, Quarkprodukte bringen etwa 35% unserer Jodversorgung. Neben 20% bei Backwaren vielleicht und 23% bei Fleisch- und Wurstwaren. Vorausgesetzt, die Hersteller benutzen jodiertes Salz.
Wäre denn jetzt rein theoretisch auch, also weil wir jetzt die Milch angesprochen haben, auch im Fleisch Jod vorhanden?
Also im Fleisch selber ist jetzt nicht so viel Jod, aber bei der Fleischverarbeitung wird natürlich das Fleisch gewürzt und auch eben entsprechend Salz zugesetzt und das ist der entscheidende Träger von Jod. Aber da haben wir natürlich so ein bisschen ein systemisches Problem, weil wir wollen ja gesundheitlich weniger Salz konsumieren, wegen Blutdruck, kardiovaskuläre Effekte und sich unsere Ernährungsgewohnheiten und auch gesundheitspolitischen Empfehlungen natürlich dafür eine Reduktion des Salzkonsums aussprechen. Aber wir haben außerdem auch noch besondere Ernährungsgewohnheiten, die als Risikofaktor für eine defizitäre Jodversorgung auftreten können, wie beispielsweise Vegetarier oder Veganer, die eben über diese Schiene keine Jodzufuhr haben oder gerade auch Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten bei Milchprodukten oder bei Fisch oder Eier, beziehungsweise diejenigen, die das nicht so mögen und eben entsprechend nur kleine Mengen konsumieren, haben damit ein höheres Risiko für einen Jodmangel. Und unglücklicherweise beobachten wir auch, dass der Anteil von jodiertem Salz in der Lebensmittelherstellung in den letzten Jahren kontinuierlich abnimmt. Das kann man einfach messen, indem man die verkaufte Sackware in Großgebinden bei der Lebensmittelherstellung mal anschaut. Und da sehen wir einen Rückgang. Und andererseits gibt es auch Befragungen des Lebensmittelhandwerks und die aktuellen Daten vom Max-Rubner-Institut im Produktmonitoring 2024 zeigen, dass sozusagen bei Soßen, Fleischersatz oder Wurstprodukten tatsächlich sehr wenig jodiertes Salz eingesetzt wird. Also bei den Soßen sind das nur 1,3%, wenn man die deklarierten Produkte im Monitoring anschaut und bei Fleisch- und Wurstersatzprodukten nur 5,7% mit einem deutlich rückläufigen Trend zu früheren Jahren. Und was mich immer wundert, ist gerade bei den Bio-Fleischersatzprodukten ist es sogar nur bei 3,4%. Das heißt, in diesem Fall ist Bio nicht unbedingt nur gut.
Können Sie sich irgendwie vorstellen, woran das liegt? Ist das ein preislicher Faktor? Also macht das so einen Unterschied, ob man jetzt Jodsalz nimmt oder normales Salz oder ist einfach zu wenig Aufklärung?
Ja, das ist leider so ein bisschen schwieriger, weil das ist, glaube ich, in der Vermarktung zu sehen. Wir haben einen globalen Markt in Europa, muss man sagen. Und wir haben für jetzt den Einsatz von Jodsalz in der Nahrung haben wir eine Kennzeichnung als zugesetzte Zutat. Und die ist innerhalb der Europäischen Union recht unterschiedlich. Die Rahmenbedingungen zur Jodsalzbenutzung sind unterschiedlich. Es werden unterschiedliche Jodverbindungen eingesetzt, in dem einen Jodat, in anderen Jodit. Und dann ist es zum Teil freiwillig, zum Teil wird es obligat zugesetzt. Und es sind unterschiedliche Höchstmengenregelungen, wie viel Jodsalz da drin sein darf. Und um sich da die Handlungsbedingungen im Markt nicht zu verbauen, ist es leider so, dass die Hersteller darauf reagieren, indem sie lieber gleich Jodsalz weglassen, um sich da nicht irgendwie eine Barriere zu bauen. Das ist eine schwierige Entwicklung und ein Grund sicherlich.
Naja, interessant. Wir haben es ja jetzt schon angesprochen. In welchen Lebensmitteln steckt denn natürliches Jod? Sie hatten auch Eier genannt. Ist in Eiern auch Jod?
Ja, in Eiern ist auch Jod, weil tatsächlich auch die Hühner praktisch angereichertes Mineralfutter kriegen mit Jod, damit sie eine schöne, effektive Eiproduktion haben.
Gibt es denn noch weitere Lebensmittel, die man jetzt nicht so automatisch auf dem Schirm hätte, beziehungsweise die wir jetzt nicht konkret schon genannt hätten?
Naja, also prinzipiell muss man natürlich sagen, maritime Lebensmittel wie Seefisch, Meeresfrüchte, Algen hatten wir schon angesprochen, weisen von Natur aus hohe Jodgehalte auf, zum Beispiel Kabeljau oder Seelachs oder Meeresfrüchte, Muscheln, Garnelen, Seesalat. Allerdings ist das ja auch nicht ganz so billig und landet nicht so häufig in der allgemeinen Bevölkerung auf dem Tisch.
Hat ja auch andere Gründe. Viele wollen es gar nicht mehr essen wegen der Schwermetallbelastung, höre ich jetzt immer mehr.
Ja.
Da ist auch so ein gewisses Maß an Angst vorhanden. Andere denken, okay, das ist eigentlich hauptsächlich nur noch, nennen wir es mal, nicht Mangelware, sondern mangelhafte Ware, die wir im deutschen Supermarkt bekommen. Dass es quasi nicht mehr irgendwie der Meeresfisch ist, sondern aus irgendeiner Aquakultur kommt und eigentlich auch gar nicht so gesund ist, wie es dann irgendwie vermarktet wird. Aber ja, es ist dann natürlich tatsächlich auch einfach der Kostenfaktor. Wenn man dann wirklich gute Qualität möchte, dann muss man dann natürlich auch zahlen. Und man muss jetzt auch dazu sagen, ganz oft, den man hier in Deutschland bekommt, der schmeckt jetzt auch nicht so gut wie frisch vom Meer.
Ja, das ich gebe Ihnen da in allem recht, tatsächlich.
Okay, dann die Meeresfische und dann natürlich das Thema das jodierte Speisesalz. Sie haben es ja schon genannt, dass es wichtig ist. Man hört ja auch manchmal, dass das jodierte Speisesalz kompletter Mumpitz ist, weil das ein Jod enthält, eine Form von Jod enthält, die der Körper gar nicht richtig aufnehmen kann. Stimmt es?
Nein, das stimmt nicht so. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass jeder in seinem Haushalt jodiertes Speisesalz nehmen sollte. Ja, und wir haben in Deutschland auch so 80% der Haushalte, die Jodsalz nutzen beim Kochen. Aber Sie müssen sich jetzt mal anteilsmäßig von unserem Bedarf, was wir haben an Jod pro Tag und wie viel Prozent davon unsere tägliche Zusalzung ausmacht, das Verhältnis sehen. Und da ist im Prinzip gerade mal 10% der Salzzufuhr die eigene Küche, was man zu Hause macht. Also 90% kommen aus der industriell oder handwerklich hergestellten Lebensmittel, die in unserem Ernährungsverhalten dann die größere Rolle spielen. Und deshalb ist es nicht Mumpitz, jodiertes Salz zu benutzen. Bitte unbedingt den Salat so weiter. Aber auch wenn Sie jetzt jodiertes Salz ins Nudelwasser geben oder ins Kartoffelwasser, dann schütten Sie das wieder weg. Ne? Also das heißt, es geht nicht in die Nahrung unmittelbar ein, sondern erst das Salz auf der Kartoffel ist hinterher das Entscheidende.
Weil wir vorhin das Thema angesprochen hatten mit den Algen. Man sieht ja jetzt auch immer mehr Salz mit Algen angereichert. Vielleicht wissen Sie es, ist es reguliert? Weiß man, dass dann auch genau die Mengen an Jod drin sind, die drin sein sollten? Oder ist es da auch wieder so ein Fall von, naja, bei Algen wissen wir nicht so recht, wie viel Jod enthalten ist oder nicht?
Das ist tatsächlich so, da gibt es jetzt keine klaren Deklarierungsvorschriften und deshalb ist bei fast allen Produkten so, dass man da keinen Anhalt dafür hat, wie viel Jod da drin ist, sondern ist so ein bisschen so ein Glücksspiel, ob das jetzt zu viel ist oder ob da nur wenig drin ist.
Da würde ich jetzt als nächsten Themenpunkt tatsächlich die Supplementierung ansprechen, also Nahrungsergänzungsmittel. Meine Frage ist eigentlich, wann macht es Sinn, Jod zu supplementieren? Macht es vielleicht immer Sinn, Jod zu supplementieren, wenn man nicht gerade am Meer wohnt oder regelmäßig Meeresfisch isst?
Ja, also wir haben früher noch in den 1990er Jahren tatsächlich so gesagt, okay, wir müssen da als aufklärende Institution, Hochschule und Wissenschaftler sagen, man muss eigentlich jedem empfehlen, eine Jodsubstitution zu machen. Aber ganz wichtig sind natürlich Risikogruppen. Und als entscheidende und größte Risikogruppe ist der Fokus, schon wie damals in meiner Doktorarbeit tatsächlich, die Frauen im gebärfähigen Alter. Ja, die müssen dafür sorgen, ausreichend Jod versorgt zu sein, damit, wenn sie schwanger werden und mehr Jod sogar noch brauchen, also selbst für sich, aber auch für das zu ernährende Kind, dass es da keine Komplikationen gibt. Wobei ich hier nochmal betonen möchte, dass es wichtig ist, dass bereits vor der Schwangerschaft die Joddepots in der Schilddrüse gut aufgefüllt sind. Entgegen den Empfehlungen, die ich oft höre, dass man mit Beginn der Schwangerschaft dann Jod nehmen sollte. Nein, man muss es eigentlich schon vorher nehmen, weil sonst ist es so, dass wenn man es erst mit Beginn der Schwangerschaft einnimmt und die Joddepots sind leer, dann ist es fast wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein und eigentlich schon zu spät, weil die Mutter braucht das Schilddrüsenhormon für sich selber und braucht da mehr durch die Hormonumstellung und sie muss den Fetus mitversorgen und die erste Hälfte der Schwangerschaft ist der Embryo und dann der Fetus voll auf die mütterliche Schilddrüsenhormonversorgung angewiesen, was über die Plazenta oder den Mutterkuchen zum Kind kommt, weil die fetale Schilddrüse, die fängt so mit 12 Schwangerschaftswochen an, Schilddrüsenhormone zu bilden und bis sie dann effektiv ist, ist die halbe Schwangerschaft schon mal um. Wenn Sie sich aber mal so vorstellen, wie die kindliche Entwicklung im Bauch geht, das ist ja ein immenses Wachstum. Und gerade das Gehirn entwickelt sich, differenziert sich, die Zellteilung, die Vernetzung der Neurone, also der Hirnzellen für die Interaktion, das ist so wichtig und das ist alles mit Schilddrüsenhormonen mitgesteuert. Das heißt, wir haben auf den Zellen, egal ob das die Nervenzellen sind, die Gliazellen oder die Astrozyten oder was auch immer, wir haben überall Rezeptoren für Schilddrüsenhormonen, damit die Zellteilung und die Entwicklung gut abläuft. Und wenn wir da zu wenig Schilddrüsenhormon haben, was der Fetus ja am Anfang gar nicht selber bilden kann, dann kann man sich vorstellen, dass da für die Gehirnentwicklung schon einige Nachteile entstehen. Und wenn ich noch weitermachen darf, Sie hatten ja gefragt, Sinn, Jod zu supplementieren. Die nächste Gruppe sind natürlich auch die Kleinkinder. Ja, wir sagen, die ersten 1000 Tage des Lebens, die ersten 1000 Tage, wohlgesagt, das sind die wichtigsten für die Gehirnentwicklung. Das Gehirn ist bei der Geburt noch nicht fertig, sondern das hat im Prinzip, das braucht noch so 2-3 Jahre, also bis so 4 Jahre, sagt man, ist das Gehirn ausgereift und entwickelt. Und gerade jetzt, wenn Sie die Säuglingsnahrung haben, also anfangen auf Breikost umzusteigen und der Anteil der Milch, der Muttermilch, wenn sie jetzt gestillt ist und die Mutter eine Jodprophylaxe nimmt, geht ja auch das Jod in die Muttermilch zum Kind. Aber wenn jetzt die Breikost eingeführt wird und die Mutter das gut macht und sehr bewusst macht und die Breie selber kocht und zubereitet, dann fehlt da das Jod. Ja? Und dann sollte man tatsächlich auch Säuglingen, die sich so gesund ernährt werden und gut ernährt werden, sollten aber um diesen Mangel auszugleichen, weil die Schilddrüse des Säuglings braucht natürlich auch Jod, entsprechend eine Jodsupplementierung da machen mit 50 Mikrogramm zum Beispiel. Ja, und eine dritte Gruppe, die ich fokussieren möchte, die uns am Herzen liegt, gerade als Jugendärzte und Ärztinnen, sind die Pubertierenden und hier vornehmlich die Mädchen, weil auch hier die Zeiten hormoneller Umstellung und da haben die Östrogene einen wichtigen Anteil zu einem vermehrten Bedarf führen. Und das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ja auch in dieser Phase oft die Jugendlichen dann ihr Ernährungsverhalten umstellen und anfangen, sich mal so vegetarisch oder vegan zu ernähren, um sich bewusst zu ernähren und gesund zu ernähren, es ja auch gute Gründe dafür gibt. Aber bezogen auf die Jodversorgung ist das ein Nachteil. Und deshalb sollte das Augenmerk und die Verantwortung der Kinderärztinnen und Ärzte da liegen, bei der Jugenduntersuchung das Thema anzusprechen, anamnestisch gerade diese Fragen zur Ernährung zu erheben und dann entsprechend auch eine Supplementierung zu empfehlen.
Was sind denn jetzt so durchschnittliche Werte, die empfohlen werden? Jetzt nehmen wir mal Kinder, Pubertierende, ja. Dann auch jetzt normal alte Menschen, die jetzt quasi zu nichts zugeordnet sind und ältere Menschen.
Ja, also da haben wir ja die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die so gemeinsam für den deutschsprachigen Raum, auch mit der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung, da die Referenzwerte immer angibt. Und da gibt es gerade eine Aktualisierung tatsächlich. Da hat man so ein bisschen Umdenken. Früher haben wir immer den Mangel gesehen und haben gesagt, wir müssen noch ein bisschen was draufpacken. Deshalb war so Richtwert jetzt so für Erwachsene unter 50 200 Mikrogramm und über 50 180 Mikrogramm. Da ist man so ein bisschen zurückgegangen und hat gesagt, wir müssen eigentlich gucken, was ist der durchschnittliche Bedarf. Und deshalb ist jetzt so die Empfehlung für Erwachsene 150 Mikrogramm. sollten wir pro Tag zu uns nehmen. Und jetzt muss man natürlich gucken, wie sieht bei mir jetzt die Jodzufuhr aus? Was kriege ich tatsächlich über meine Nahrung? Kann ich das nachvollziehen? Achte ich drauf zu gucken, ob angegeben ist auf den Verpackungen bei der Zubereitung, wie viel Jod ist drin? So dass ich dann, wenn ich sicher sein will, auf jeden Fall da sogar 100 Mikrogramm dann substituiere. Und bei Kindern und Jugendlichen muss man das so ein bisschen altersabhängig und Pubertätsstadium abhängig machen. Und was wir aber auch neu in dieser Empfehlung haben, ist, dass wir gerade bei den Säuglingen bis 4 Monate den Bedarf höher gesetzt haben. Da ist 80 Mikrogramm pro Tag, so das, was der Bedarf ist. Und da muss man dann eben so ein bisschen auch gucken. Die Säuglingsbreie sind eigentlich entsprechend den Ernährungsvorgaben und Empfehlungen angereichert mit Jod. Das heißt, würde man jetzt über diese Breikostgläschen die Säuglinge ernähren, ist das eigentlich nicht das Problem, sondern das Thema ist eben gerade so für die Situation, dass ich selber die Jodzufuhr in der Hand habe, reguliere, weil ich selber koche und die Nahrung zusammensetze. Und da wäre dann eben entsprechend auch so eine Substitution mit 50 Mikrogramm sinnvoll. Und den pubertierenden Mädchen so im Jugendalter, den empfehlen wir 100 Mikrogramm zusätzlich zur Substitution. Wenn wir in der Familie Schilddrüsenvergrößerungen haben mit Kropfbildung oder wenn wir schon sehen, dass auch die Schilddrüse vergrößert ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Oder wenn diese Risikogruppen mit Ernährungsdefiziten ganz klar eine Jodzufuhr extern brauchen.
Ich finde das total interessant, weil ich glaube, ich wurde von meinem Arzt noch nie darüber aufgeklärt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, Kinderwunsch. Weil ich meine, es klingt jetzt schon eigentlich relativ konkret, dass es sogar Vorgaben gibt. Und man muss jetzt schon auch sagen, dass es, glaube ich, fast keine Lebensmittel im Supermarkt gibt, wo deklariert ist, wie viel Jod enthalten ist. Mhm. Also ich habe das noch nicht gesehen und ich habe echt viele Lebensmittel in der Hand im Supermarkt.
Ja.
Ist ja eigentlich total schade.
Ja, und Sie haben es ja auch gerade gehört, in dem Jod-Monitoring 2024 vom Max-Hofner-Institut ist es ja auch beschrieben, dass gerade mal 5%, 6%, 7% oder weniger da Jod in der Zubereitung benutzen, Jodsalz. Und es ist auch so ein bisschen schade, wenn man das geschichtlich sieht. Also ich komme ja aus der Zeit, ich bin so in den 90er Jahren angefangen mit meiner ärztlichen Ausbildung. Da war das Thema noch sehr groß, weil wir kamen aus der Jodmangelsituation. Und sowohl in der ehemaligen DDR ist in den 1980er Jahren eben diese Jodversorgung in den Fokus gekommen. Und die DDR hat es über die Futtermittelanreicherung sehr gut gemacht und sehr gut hingekriegt. Und in den der ehemaligen Bundesrepublik, den westdeutschen Bundesländern, war es der Arbeitskreis Jodmangel, der sich verstärkt um Aufklärung da seit den 1980er Jahren bemüht. Und dann haben wir die KIKS-Untersuchung von den 2000er, also 2003 bis 2006 war sozusagen die erste Basiserhebung. Da haben wir gesehen, die mittlere Jodausscheidung im Urin liegt bei 108 Mikrogramm. Okay, haben wir gesagt, super, damit sind wir jetzt kein Jodmangelgebiet mehr. 41%, also unter 50% haben ein Defizit, also das ist gut. Und haben uns so ein bisschen zurückgelehnt. Und ich muss ehrlich gestehen, sowohl im medizinischen, bei allen Ärztinnen, wie auch so im wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen, ist dieses Thema der Schilddrüsenerkrankung durch Jodmangel in Deutschland aus dem Fokus geraten. Und erst aufgerüttelt durch diese neueren Zahlen davon der letzten KIKS-Studie sind wir jetzt wieder dabei, mühsam das Thema in den Fokus zu bringen.
Das ist total witzig, weil ich habe gerade eine Antwort bekommen auf eine Frage, die ich mich schon lange, lange stelle. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum denn so Generationen meiner Eltern vor allem, da habe ich immer mal wieder gehört, irgendwie Knoten in der Schilddrüse, Schilddrüsenprobleme und so weiter. Und tatsächlich in meiner Generation höre ich das, ich persönlich zumindest, super selten. Und es würde ja eigentlich dem total entsprechen, dass es quasi, es gab einen Mangel, es wurde dran gearbeitet, das ist genau meine Generation. Und jetzt lässt es wieder nach. Das klingt auch ein bisschen wie so eine typische Diät, die man macht. Man steigert sich voll rein, bis man dann sein Wunschgewicht erreicht hat und dann lässt man wieder locker und achtet auf nichts mehr.
Ja, das ist beschreibt es in der Tat eigentlich ganz gut. Und das, was Sie jetzt gerade als Ihre eigene Empfindung beschrieben haben, ist auch tatsächlich das, was wir sehen. Also wir sehen den Erfolg, dass wir heute viel seltener Kropfbildung und auch Schilddrüsenknoten sehen. Ja, das sind sozusagen die Eltern- und Großelterngenerationen, die da viel stärker noch von betroffen sind. Und das ist auch gut so, aber wir sehen, wenn wir uns nur die Schilddrüse angucken, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, weil wir haben so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel in unserem Denken bezogen auf Schilddrüsenhormone, Jod und was das in unserem Körper bewirkt. Und sehen eigentlich nicht nur die Schilddrüse, sondern wir sehen tatsächlich durch eine leichte Unterfunktion der Schilddrüse oder zu wenig bereitgestelltes Schilddrüsenhormon Auswirkungen auf unsere gesamte Entwicklung. Und wenn man das jetzt sozusagen, wie eben schon so ein bisschen beschrieben, in der fetalen Entwicklung sieht, dann muss man tatsächlich sagen, dass wenn man jetzt eine Hypothyroxinämie, also zu wenig Schilddrüsenhormon bei der Mutter während der Schwangerschaft hat und das nur in geringem Maße, also mild, wie das bei uns eben sicherlich zu sehen ist und zu finden ist, dann bedeutet es für die Gehirnentwicklung des Kindes, und wenn man das jetzt auf den IQ, das ist immer so eine beliebte Maßeinheit, die dann zitiert wird, bringt, dann muss man sagen, dann verliert man da 7 bis 8 Punkte. Das gilt jetzt nicht für den gesamten IQ und das ist auch nicht ganz einfach, solche Untersuchungen zu machen, weil man muss natürlich sagen, da spielen ja so viele Faktoren rein. Ja, Sie hatten auch die Epigenetik schon angesprochen. Absolut. Auch sowas ist natürlich eine relevante Größe, wie sich mein Gehirn entwickelt, wie fit, wie schlau und wie gefördert ich hinterher bin. Das sind alles so Faktoren, die man in solchen Untersuchungen natürlich rausrechnen muss, gucken muss. Aber es gibt trotzdem auch Untersuchungen, die zeigen, wenn man in dieser frühen Phase eine gute Jodversorgung hat, also im gebärfähigen Alter die Schilddrüse gut jodversorgt ist, dass in der Schwangerschaft sie dann keine Probleme kriegt, dass die Kinder in so feinmotorischen und auch sprachlichen Entwicklungsuntersuchungen besser abschneiden als die, die in einem milden Jodmangel groß geworden sind. Und je nachdem, wie stark der Jodmangel ist, geht es dann natürlich exzessiv bis dahin, dass solche Entwicklungsstörungen da sind, die man ganz manifest auch auf den Jodmangel zurückführen kann.
Bevor ich jetzt noch eine Frage habe zum Thema Supplementierung, wie ist es denn, vorhin haben wir es ganz kurz umrissen, mit der Gehirnentwicklung in Anführungszeichen bei älteren Menschen? Also sagen wir jetzt mal Ü60 oder ich weiß nicht, ab wann man da schon so von älteren Menschen spricht, konkret im Alter, also, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, ups.
Ja, vorsichtiges Terrain, ich bin auch Ü60, aber tatsächlich ist das so, dass das natürlich jetzt da eine ganze Menge andere, fast wichtigere Faktoren beinhaltet, die in der Regel eine Rolle spielen. Wir haben ja so die Altersdemenz, wir haben halt Belastungen, die auf unser Gehirn einwirken. Wir haben also viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und natürlich auch schon ein ziemlich langes Leben hinter uns, wo viele Faktoren eingewirkt haben. Da ist das natürlich so ein bisschen schwerer, aber man muss ganz klar umgekehrt sagen, dass jemand, der da eine unzureichende Schilddrüsenfunktion hat, der merkt das gleich mit Konzentrationsstörungen, mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebsarmut. Und das sind jetzt sehr allgemeine Symptome und Sie können sich vorstellen, dass natürlich häufig, wir Menschen neigen dazu, ja so Kausalzusammenhänge zu bilden, wird schnell gesagt, ja, das liegt daran an der Schilddrüse. Aber ganz so oft muss man sagen, ist es die Schilddrüse dann doch nicht.
Dann habe ich jetzt noch die Frage zur Supplementierung. Gibt es da irgendwas, auf was man achten sollte? Jetzt insbesondere, es gibt ja mittlerweile so viel verschiedene Präparate auf dem Markt, dass man gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt gut, was ist denn schlecht. Der eine sagt erst das Beste, der andere sagt erst das Beste. Und gibt es auch sowas, worauf man achten sollte im Sinne von Synergien zwischen Nährstoffen? Also sollte man das zum Beispiel mit etwas kombinieren oder kann man das auch ganz einfach jetzt so als Tablette einnehmen?
Also die einfachste Form ist tatsächlich die Tablette. Das empfehle ich eigentlich auch, weil wir da wissen, wie viel drin ist und wir das entsprechend den Bedarf am besten abdecken können. Und man muss ehrlicherweise sagen, ob ich nun 150 oder 250 Mikrogramm meinem Körper zuführe täglich, als Kombination aus Tablette, 100 Mikrogramm zum Beispiel und das, was ich über die Nahrung aufnehme, da gewöhnt sich der Körper dran. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind immer exzessiv zu viele. Also zum Beispiel Sushi, ne, kann eben entsprechend, oder wenn ich jetzt plötzlich anfange, Algenpräparate, wo ich nicht weiß, wie viel Jod da drin ist, zu mir zu nehmen, dann kann das problematisch werden, tatsächlich für die Schilddrüsenfunktion. Und deshalb ist eigentlich unsere Empfehlung, dass wir das in Tablettenform zu uns nehmen.
Könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, an dem Tag, wo ich jetzt, Mai, geht man halt mal zum Running Sushi, haut man mal richtig schön rein, dass man da einfach die Jod-Tablette weglässt?
Ja, das kann man natürlich machen. Also das ist im Prinzip ja ein kumulativer Prozess. Sie müssen wissen, 80% des Jods, was ich heute esse, habe ich morgen innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden. Okay. Und die 20%, die drin bleiben, die werden aktiv aus dem Blut in die Schilddrüse gepumpt. Also wir haben so einen Natriumwurzelporter, den nennen wir Jodpumpe tatsächlich auch, der gegenüber dem Blutspiegel das Jod in der Schilddrüse mal ein Vielfaches anreichert.
Da habe ich gleich noch eine Frage dazu, und zwar mit der Ausscheidung. Wie ist es denn jetzt? Man weiß ja, unsere Haut ist ja auch ein großes Aufnahmeorgan. Ich bin jetzt am Meer, bin im Meerwasser über so 2 Wochen. Da nehme ich ja auch Jod auf. Mhm. Bleibt das im Körper oder baut sich das super schnell wieder ab? Wie zum Beispiel Vitamin D ist jetzt in meinem Kopf. So, okay, ich bin jetzt am Meer, Vitamin D-Speicher aufgefüllt, passt jetzt auch mal wieder ein bisschen.
Ja, also das ist tatsächlich so, es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie lange Sie da am Meer sind und wie in welcher Form Sie der Jodzufuhr auch ausgesetzt sind. Also wenn man jetzt so das Meerwässer und die Gischt und so weiter hat, dann hat man ja sozusagen so einen feinen Staub oder Nebel, muss es ja eher heißen. Und wenn man das jetzt regelmäßig genießt und da mal so 3 Wochen an der See ist, dann kann man tatsächlich schon sagen, dass sich der Körper die Chance hat, ein bisschen mehr Jod zu kriegen als wieder zu Hause daheim in den Bergen oder wo auch immer man wohnt in Deutschland. Es ist aber sozusagen jetzt für die Schilddrüse insgesamt so, dass man schon sagen muss, bis wir unsere Joddepots, wenn wir einen Jodmangel haben, wirklich gut aufgefüllt haben, dass es aus der täglichen Bilanz des Verbrauchs und der Zufuhr positiv im Körper bleibt, muss man schon auf mehrere Monate rechnen. Das geht also jetzt nicht durch eine Woche an der See.
Okay. Und dann ein Thema, haben Sie vorhin auch schon eigentlich gesagt, Messung, Kontrolle, Thema, kann man Jodstatus im Körper zuverlässig messen? Macht man durch den Urin? Haben Sie ja vorhin schon gesagt. Ja. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Genau, also die Antwort heißt ganz klar, nein, man kann es nicht messen.
Ah, okay.
Also das bedeutet...
Das habe ich jetzt erwartet.
Doch, es ist so, wenn ich wissen will, wie viel Jod ich im Körper habe, dann müsste ich gucken, wie viel Jod habe ich in meiner Schilddrüse, weil das ist das entscheidende Organ, was Jod braucht. Und dann müsste ich die Schilddrüse punktieren, mir das Gewebe nehmen und eine bestimmte Gewebeprobe bezogen auf den Jodgehalt überprüfen und das dann hochrechnen auf mein Schilddrüsengrammgewicht oder Volumen. Das macht man natürlich nicht, weil das ist ja invasiv und das ist jetzt keine Routine-Methode, die man so einfach mal schnell machen kann. Und was viele anbieten und was viele denken, dass man die Jodausscheidung im Urin misst, das ist natürlich individuell gesehen Mumpitz, wenn ich das mal so sagen darf, weil das hängt davon, habe ich gestern Sushi gegessen oder nicht? Oder habe ich praktisch jetzt länger keine Jodversorgung gehabt? Das heißt, wenn ich da dann jetzt eine hohe Jodausscheidung messe, zum Beispiel von 250 Mikrogramm, weil ich gestern Sushi gegessen habe, mit einem hohen Jodanteil im Seesalat, dann denkt der Untersucher, ja, wunderbar, du bist gut jodversorgt, hast sogar fast eine Überversorgung, also hör mal auf mit Jod. Das stimmt aber nicht, weil das ist nur eine Momentaufnahme und eine Untersuchung, wie wir sie beim Robert-Koch-Institut oder überall auf der Welt in epidemiologischen Untersuchungen machen, da ist es so, dass wir über die Tausende von Leute, die wir untersuchen, diesen Fehler, was wer am Tag isst, über die Masse als Neutralisierung sehen. Und deshalb sich da abbildet, schon in epidemiologischen Studien viele Leute untersucht, ein valides Bild, wie die Versorgung ist. Aber im Einzelpersonen spielt das keine Rolle.
Dann erübrigt sich die Frage, ob man das routinemäßig machen sollte.
Genau, man sollte es
nicht. Schilddrüse punktieren, lieber nicht.
Nein.
Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne noch so ein bisschen über so Missverständnisse und Mythen sprechen. Warum gilt Jod bei manchen Menschen immer noch als gefährlich oder bei anderen wiederum überbewertet?
Ja, das ist ein schwieriges Thema eigentlich. Also es existieren ja alle möglichen Szenarien im Netz, wenn man sich informieren will, wo Leute über Jodakne reden als Gefahr durch Jod. Das ist was, das sehen wir gar nicht. Das gibt es vielleicht mal ganz selten, eine exzessive Jodbelastung bei irgendwie besonderen Arbeitern. Aber es wird viel diskutiert von Betroffenen, von PatientInnen mit autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen, der Hashimoto-Thyreoiditis. Und da wird das Jod immer angeschuldigt für die individuelle Krankheitslast. Das ist auch generell nicht ganz von der Hand zu weisen, weil man sagen muss, dass das Jod die Autoimmunität in der Schilddrüse auch triggern kann. Aber es ist natürlich nicht richtig, das individuell für die Krankheitslast verantwortlich zu machen. Also wir sind uns in der Medizin natürlich einig, dass wir heute schon mehr Menschen mit einer Schilddrüsenentzündung sehen, auch weil man sie besser diagnostizieren kann. Wir haben da heute Antikörper, die wir im Blut bestimmen können. Aber im Verhältnis sehen wir dafür natürlich das, was Sie eben selber beschrieben haben, eigentlich fast keine Schilddrüsenvergrößerung mehr und keine Knotenbildung mehr. Und das ist in der Gesundheitslast für unsere Gesamtbevölkerung natürlich ein viel größerer Punkt. Und die Diskussion zur Gefahr für Menschen, die eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung haben, dass die kein Jod nehmen dürfen, das ist von uns Ärztinnen und Wissenschaftlern da ganz klar zu beantworten, dass von dem, was wir im Alltag und auch in unserer Jodsupplementierung mit einer Jodsupplementierung in der Schwangerschaft in Tablettenform zum Beispiel oder in der Pubertät, da triggern wir nicht die Thyreoiditis. Die autoimmune Schilddrüsenerkrankung ist multifaktoriell. Ja, da spielen Schilddrüsen, da spielen Infektionen eine Rolle. Da spielt eine genetische Disposition eine Rolle. Also wir finden das häufig in der Familie. Die Großmutter, die Mutter, die Frau hat das, spielen die Hormone eine Rolle, weil Östrogene haben da eine größere Wirkung. Frauen sind 7-mal so häufig betroffen wie Männer. Und am Schluss kann natürlich auch mal Jodexzess das triggern. Aber das ist jetzt so für die Beurteilung bezogen auf das Risiko durch Jod gegenübergestellt dem Gesundheitseffekt, den wir in der Gesamtbevölkerung erheben können, eigentlich eine ganz klare Gewichtung. Es ist nicht gefährlich.
Ist es denn nicht auch so, dass wenn man jetzt beispielsweise eine Hashimoto hat, nimmt man ja explizit Tabletten dafür? Sind die denn dann mit Jod schon angereichert?
Und nein.
Nee?
Entschuldigung, ja? Das ist bald zu früh, ich wollte sie ausgehen lassen.
Nö, alles gut.
Ja, also es ist ganz klar so, dass man sagen muss, die Schilddrüsenhormontabletten, das synthetisch hergestellte Thyroxin oder T4 ist exakt das gleiche, was die Schilddrüse selber macht. Und bei der Behandlung gehen wir davon aus, dass im Rahmen dieses Entzündungsprozesses der Schilddrüse, die nicht mehr in der Lage ist, ausreichend selber Hormon zu bilden, und wir substituieren das Hormon. Und damit wird dann aber die Schilddrüsen-Eigenproduktion runtergefahren. Also die Schilddrüse darf pausieren. Die Idee ist auch immer so ein bisschen dabei, dass möglicherweise das Immunsystem die Schilddrüse aus dem Fokus verliert. Aber das ist jetzt nicht so wirklich eindeutig zu sehen. Aber das ist der Punkt. Das heißt, wir geben das Schilddrüsenhormon in der ausreichenden Menge, dass die Person ausreichend Schilddrüsenhormon versorgt ist. Und da ist dann das Jod auch nicht mehr wirklich wichtig, weil wenn die Schilddrüse runtergefahren ist in ihrer Funktion, dann sind auch die krebstriggernden Effekte runtergefahren. Und wenn dann so eine Person Jod einnimmt oder Sushi isst, dann ist das nicht problematisch.
Okay. Ich habe jetzt vorhin schon das Thema Meer angesprochen. Ich habe letztens einen Mythos gelesen, oder ich nenne es jetzt mal Mythos, dass man, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, auch nicht ins Meer gehen sollte.
Nein, definitiv nicht. Also die Hauptaufnahme des Jods geht enteral über den Darmtrakt und nicht über die Haut. Also von daher ist das jetzt nicht das Thema, dass man da aufpassen muss. Also es gibt einen gewissen Punkt, wenn ich jetzt nach Spanien fahre und hier überhaupt gar keine jodreiche Nahrung zu mir nehme und auf einmal anfange, da jeden Tag die großen Fischportionen zu verzehren, dann ist das natürlich möglicherweise auch relativ viel Jod, was man dann plötzlich zu sich nimmt. Und dann kann sowas mal Effekte machen, aber das ist die absolute Ausnahme.
Gibt's denn jetzt einfache Strategien, um eine tägliche Jodaufnahme zu verbessern, ohne gleich zu Supplementen zu greifen?
Naja, aus dem, was wir jetzt die letzten Minuten besprochen haben, muss man ganz klar sagen, wenn Salz, dann Jodsalz. Das ist sozusagen auch gerade der Slogan, den das Bundesministerium für Gesundheit sozusagen bewirbt. Milchprodukte sind ein wichtigster Lieferant für Jod in unserer Nahrungskette. Eier genauso. Seefisch sollte man, wenn es möglich ist, auch auf den Speiseplan nehmen. Und ich möchte noch einen Punkt anbringen, den wir jetzt noch gar nicht so hatten. Es gibt auch Faktoren, die praktisch für die Schilddrüsenfunktion schädlich sind. Und eine große Rolle, um eins zu nennen, sind die Faktoren, die im Rauchen eine Rolle spielen. Also der regelmäßige Griff zur Zigarette belastet tatsächlich den Körper mit freien Radikalen, die wiederum dann im Rahmen der Schilddrüsenhormonbildung eine Rolle spielen können. Und da gibt es noch ein Enzym, was aus dem T4, unserer Speicherform Schilddrüsenhormon, das aktive T3 macht. Das ist das Selen. Und das ist ein wichtiger antioxidativer Faktor in unserem Körper. Und bei Rauchern gibt es ganz klar einen Selenmangel. Und deshalb ist das natürlich auch was als Strategie für eine Schilddrüsengesundheit, sollte man es rauchen lassen.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Rauchen ist nicht gut. Und wer es immer noch nicht verstanden hat, I don't know.
Ja.
Ich sag auf jeden Fall schon mal tausend Dank für all das Wissen. Ich hatte hier ganz viele Aha-Momente. Ich habe jetzt noch so eine Abschlussfrage. Und zwar, welche politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen wären denn jetzt aus Ihrer Sicht nötig, um die Jodversorgung in Deutschland wieder langfristig zu verbessern?
Ja, wenn man das zusammenfasst, um eine angemessene Jodversorgung in der Bevölkerung sicherzustellen und damit natürlich die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu fördern, steht an erster Stelle, glaube ich, die intensive Aufklärungsarbeit. Jod muss wieder in den Fokus unserer täglichen Bemühungen. Da sind wir Ärztinnen und Ärzte, gerade die Kinder- und Jugendärzte, aber auch die Frauenärztinnen gefordert. Und das ist was, das muss wieder auf die Tagesordnung im Gespräch, dass sie nicht, wie Sie das eben benannt haben, noch nie hat jemand Sie auf Jod angesprochen. Das muss wieder Routine werden. Und genauso gehört so ein bisschen der gesundheitspolitische Fokus auf der Ebene vom Bundesministerium für Gesundheit, aber auch vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, wie es ja so schön heißt, darauf den Fokus Frauen im gebärfähigen Alter, schwangere, stillende Frauen eben aufzuklären, mit Informationsmaterialien zu versorgen, dass hier eine Jodsicherstellung notwendig ist. Und für die Politiker wünschen wir uns natürlich eine ausreichende Jodversorgung mit Einführung einer universellen Salzjodierung nach WHO-Empfehlungen und einheitlicher Regelung in der EU mit Harmonisierung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften, sodass diese globalen Handelshemmnisse dazu führen, dass Jodsalz nicht eingesetzt wird, abgebaut werden.
Ja, ich packe auch nochmal zum Arbeitskreis Jodmangel Infos in die Shownotes. gerne mal reinschauen. Die haben auch Infomaterial auf der Website. Ansonsten danke an alle, die bisher zugehört haben. Danke Ihnen für Ihr ganzes Wissen und die Zeit, die Sie uns heute gewidmet haben. Wenn Sie wollen, können Sie noch ein paar Abschlussworte dalassen.
Ja, eigentlich ist alles gesagt. Ich danke Ihnen für die freundliche Einladung und dieses nette Gespräch und dass wir dieses Thema sozusagen in Ihren Einzugsbereich oder Fokus bringen durften.
Dankeschön.